Es ist ein Angriff auf den Dollar in der Straße von Hormuz. Öl darf dort nur noch passieren, wenn es in chinesischer Währung bezahlt wurde, sagt Teheran. Ein Fachmann erklärt exklusiv bei Auf1, dieses Vorgehen ist Teil eines globalen Wirtschaftskrieges gegen die Vorherrschaft Washingtons. Und er ist sicher, dieser Kampf hat gerade erst begonnen. Außerdem in dieser Sendung, nach dem Sensationsurteil zu Ivermectin, jetzt spricht der Anwalt, der Österreichs Ärztekammer in die Knie zwang. Und im Interview des Tages, die YouTuberin Ein Gollan verrät uns, was sie wirklich zu Tränen rührt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Der Iran-Krieg bestimmt auch heute die Schlagzeilen. Zu Mittag meldete Israel den Tod des iranischen Sicherheitschefs Ali Larijani. Der entsprechende Angriff soll in der Nacht erfolgt sein. Aus Teheran gab es dafür bislang weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Wenige Stunden zuvor hatte Larijani die Muslime in den arabischen Ländern zur Solidarität mit dem Iran aufgerufen und deren Regierungen scharf attackiert. Doch bevor wir uns mit dem Krieg im Nahen Osten befassen, zunächst wichtige Meldungen vom Dienstag. Vor einem Jahr lockerten Union, SPD und Grüne die Schuldenbremse in Deutschland. Neue Kredite sollten möglich sein, allerdings nur für Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur. Insgesamt nahm der Bund daraufhin zusätzliche Schulden in Höhe von 23 Milliarden Euro auf. Sie wurden als Sondervermögen für Klimaneutralität und Infrastruktur verbucht. Doch die Mittel wurden offenbar anders verwendet. Nach einer Auswertung des Instituts für Wirtschaftsforschung IFO sollen rund 95% der Gelder zweckentfremdet worden sein. IFO-Präsident Clemens Füst sagte am Dienstag: Wir haben festgestellt, dass die Politik die schuldenfinanzierten Mittel nahezu vollständig für andere Zwecke, also zum Stopfen von Haushaltslöchern, genutzt hat. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums wies die Darstellung des IFO-Instituts gegenüber Auf1 als so wörtlich falsch zurück. Die US-Justiz stellt sich jetzt gegen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy und seine geplanten Änderungen bei Kinderimpfungen. Ein einzelner Bundesrichter hat den Stopp mehrerer Impfungen per Eilverfügung blockiert. Hintergrund ist ein Vorschlag innerhalb des Ministeriums, den Impfplan für Kinder deutlich zu ändern. So sollten Neugeborene die Hepatitis B-Impfung nicht mehr erhalten. Auch die Kombi-Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken sollte später verabreicht werden. Zudem sollte die Covid-Injektion für Kleinkinder gestrichen werden. Doch der Bundesrichter Brian Murphy stoppte diese Pläne nun vorläufig. Murphy war von Ex-Präsident Joe Biden eingesetzt worden. Damit bleiben die bisherigen Impfempfehlungen vorerst bestehen. Das US-Gesundheitsministerium bekündigte bereits an, in Berufung zu gehen. Kritiker sprechen von einem massiven Eingriff eines einzelnen Richters. Dieser bestimme nun faktisch die US-Impfpolitik. Der Iran-Krieg geht nicht nur weiter, er dehnt sich aus. Während die militärische Lage schwer zu überprüfen ist, werden die Folgen immer deutlicher, auch für uns. Denn der Iran setzt erkennbar auf einen globalen Wirtschaftskrieg. Um die Zusammenhänge zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Kräfteverhältnisse in der Region. Gelb markiert sind der Iran und seine wichtigsten Verbündeten, die Hisbollah im Libanon und die Houthi im Norden des Jemen. Beide Gruppen gelten als militärisch handlungsfähig. Im Mittelpunkt steht derzeit die Straße von Hormuz. In den vergangenen Tagen bot Teheran Tankern die Durchfahrt an, unter einer Bedingung: Das Erdöl muss in chinesischer Währung bezahlt werden. Der Iran-Kenner Shakib Mohammad Gu sieht darin einen gezielten Angriff auf die Vormachtstellung des US-Dollars.
Naja, die Befreiung der Weltwirtschaft von einer US-Hegemonie und vom Petrodollar und die Kopplung dieser Passage nun an den sogenannten Petro-Yuan ist natürlich ein gezielter Angriff auf die Dominanz, die die USA im Wirtschaftskrieg ausübt. Und der Iran könnte natürlich als Speerspitze dieser Entdollarisierung agieren. Der Iran beweist, dass er die Macht hat, ein multipolares Finanzsystem durchzusetzen, zumindest im Hormuz. Und das würde ja 25% der weltweiten Erdölhandels betreffen.
Doch es gibt noch eine zweite Schlüsselstelle. Sie heißt Bab al-Mandab und liegt am südlichen Ausgang des Roten Meeres. Wer diese Meerenge kontrolliert, kann den Zugang zum Suezkanal blockieren. Das Gebiet liegt im Einflussbereich der Houthi. Mohammad Gu warnt, auch diese Route könnte in einem nächsten Eskalationsschritt geschlossen werden, mit massiven Folgen für die Weltwirtschaft.
Bab el-Mandab heißt das Tor der Tränen und das könnte sich, oder der Name, es könnte wirklich Programm werden, denn wenn wir in Hormus von 25% des Erdölhandels sprechen, sprechen wir in Bab el-Mandab von 12% des Welthandels. Das heißt, ob sie Reis aus Ostasien bestellen, Kunst, Polymere, Erzeugnisse aus China und so weiter. 12% des gesamten Welthandels muss durch den Bab el-Mandab gehen.
Die Ausweichroute um Afrika wäre deutlich länger und vor allem teurer. Einen Vorgeschmack lieferten die Angriffe der Houthi auf Frachtschiffe im Jahr 2023. Nach Angaben des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages entstanden damals wirtschaftliche Schäden von bis zu 360 Millionen Euro pro Stunde. Im vollständigen Gespräch mit Shakib Mohammad Gu geht es auch um die konkreten Folgen für Deutschland. Das Interview sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die mögliche Sperrung wichtiger Seewege könnte auch Deutschland in den Konflikt hineinziehen. Zumindest befürchten das viele Bürger. Auf1-Reporter Roy Grassmann hat sich umgehört.
US-Präsident Donald Trump fordert eine Beteiligung der NATO-Staaten an der Bekämpfung der Blockade in der Straße von Hormuz. Friedrich Merz hat solch einem Einsatz jedoch schon eine Absage erteilt. Doch wie vertrauenswürdig ist der Bundeskanzler überhaupt? Immerhin hat er in der Vergangenheit ja schon so einige Versprechen gebrochen. Ich erinnere nur an die Neuverschuldung der Bundesregierung. Was sagen die Bürger? Wir haben gefragt.
Also ich traue ihn ja von Anfang an nicht. Er hat ja so viel versprochen vorher, was nachher, wie Sie sagten, schon nicht eingehalten wurde. Und gerade Irankrieg, also wenn er da mitmachen würde, also das finde ich schrecklich.
Also ich würde in dem Punkt denken, dass das sehr vertrauenswürdig ist, weil das kann er sich nicht mehr leisten. Solche wichtige Sache öffentlich zu sagen, um dann hintenrum irgendwelche anderen Entscheidungen zu treffen. Und außerdem hat auch der Verteidigungsminister dazu seine Aussage gemacht. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man dem Glauben schenkt. Sonst könnte man ja keinem Politiker mehr Glauben schenken.
Also prinzipiell finde ich es in Ordnung, dass wir uns nicht am Krieg beteiligen. Was ich aber ein bisschen schwierig finde, ist die Sache mit der Straße von Hormuz, weil wir benötigen ja auch Ware aus dem Ausland, Öl etc. etc. Wenn wir das nämlich nicht mit beschützen, es geht ja um den Schutz. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass unseren Soldaten was passieren kann.
Also ich gehe grundsätzlich davon aus, dass überhaupt eine militärische Beteiligung an irgendwas nicht der richtige Weg ist. Und mit der Glaubwürdigkeit, ja, wie soll ich es in Worte fassen? Ich hoffe, man sieht meinen Schulterzucken, ne? Die Merkwürdigkeit in dieser Situation ist ja, dass der Große mit den blonden Haaren die anderen auffordert, sich um dieses Problem zu kümmern. Und insofern können da wieder irgendwelche Hebel angesetzt werden, so unter dem Motto, nun holt man die Karre aus dem Dreck, die wir da reingefahren haben. Ja? Und dann wird er sicherlich mitspielen.
Die Bundesregierung reagiert auf die Auswirkungen des Krieges und beschleunigt ihre Politik der Transformation. Die Energiewende soll weiter vorangetrieben werden. Das erklärte Umweltminister Carsten Schneider am Dienstag in Brüssel.
Dass wir Kurs halten in der Klima- und Energiepolitik, Energie ganz wichtig, unabhängig werden von Öl und Gas. Das ist einer der Hauptpunkte, zeigt sich einmal mehr angesichts der Krise, die wir auch in den Märkten durch die Konfliktlage im Nahen Osten haben. Heißt für Deutschland, Ausbau erneuerbarer Energien wird beschleunigt.
Diese Ankündigung zeigt nach Einschätzung von Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens die eigentlichen Ziele der Regierung. Er verweist darauf, Kanzler Friedrich Merz hatte erst kürzlich Lockerungen der Russland-Sanktionen kritisiert und nun argumentiert Berlin mit einem möglichen Ölmangel. Müller-Mertens sagt wörtlich, das herrschende Establishment will die Deutschen doppelt bezahlen lassen. Erst durch hohe Preise aufgrund Trumps und Netanyahus Krieg. Und dann noch höhere Strompreise für die damit begründete grüne Agenda. Auch militärisch weitet sich der Krieg aus. Israel begann am Montag mit einer Bodenoffensive im Libanon. Diese Aufnahmen wurden von der israelischen Armee veröffentlicht. Sie sollen Einsätze auf libanesischem Gebiet zeigen. Zuvor hatte es massive Luftangriffe gegeben, auch auf Wohngebäude in der Hauptstadt Beirut. Israel begründet den Einsatz mit Angriffen der pro-iranischen Hisbollah. Israels UNO-Botschafter Dani Danon machte die libanesische Regierung für die Eskalation verantwortlich.
Unsere Botschaft an die libanesische Regierung ist einfach. Werden Sie aktiv, greifen Sie ein. Seit dem Waffenstillstand im November 2024 hat die libanesische Regierung nicht das getan, was notwendig gewesen wäre, um die Hisbollah zu entwaffnen. Der Libanon muss die Hisbollah jetzt stoppen, oder wir werden es tun.
Beobachter weisen jedoch darauf hin, die libanesische Armee ist kaum in der Lage, die Hisbollah zu entwaffnen. Die Forderung Israels läuft damit faktisch auf eine Fortsetzung des Krieges hinaus. Mittlerweile äußern auch enge Verbündete Israels vorsichtige Kritik. Darunter Deutschland. In einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien heißt es, eine signifikante israelische Bodenoffensive hätte verheerende humanitäre Folgen und könnte zu einem langwierigen Konflikt führen. Dies gilt es abzuwenden. Damit wird jedoch auch deutlich, begrenzte, also nicht signifikante Bodenoperationen oder Luftangriffe werden von Berlin weiterhin nicht kritisiert. Auf 1 hält sie täglich auf dem neuesten Stand zum Irankrieg und zeigt ihnen auch strategische Zusammenhänge auf. Anders als die meisten Medien sprechen wir dabei auch mit Menschen direkt aus dem Iran. Damit wir unsere Arbeit aufrechterhalten können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Jede Spende unter www.auf1.tv/unterstützen fließt direkt in die Aufklärungsbewegung. Bei den aktuellen Betriebsratswahlen in Deutschland konnten oppositionelle Listen weitere Erfolge verbuchen. Bei Mercedes in Baden-Württemberg gewann die alternative Gewerkschaft Zentrum in den vergangenen Tagen insgesamt 16 Sitze, verteilt auf 3 Werke. Bei Volkswagen in Braunschweig und bei Audi in Ingolstadt trat Zentrum erstmals an. In beiden Betrieben errang die Gewerkschaft jeweils 2 Mandate. Bei VW im sächsischen Zwickau erreichte die Liste unabhängiger Betriebsräte 2 Sitze. Im VW-Motorenwerk Chemnitz sogar 4. Und auch bei BMW in Leipzig gab es einen Erfolg. Dort stellt die Liste Beruf und Familie künftig 2 Betriebsräte. Beide Listen werden von der Gewerkschaft Zentrum unterstützt. Deren Vorsitzender Oliver Hilburger sprach mit Blick auf die Abstimmung von einem Kampf wie David gegen Goliath. Zitat: Unsere Kandidaten traten gegen den mächtigen Apparat der IG Metall an und oftmals auch gegen Arbeitgeberstrukturen, die alles daran setzen, dass ihre bevorzugte Gewerkschaft stark bleibt. Das Sensationsurteil gegen die österreichische Ärztekammer sorgt weiter für Aufsehen. Der Wiener Rechtsanwalt Magister Gerold Beneder erreichte vor Gericht einen wichtigen Erfolg. Ein Arzt, der seinen Patienten während der Corona-Zeit das antiparasitäre Mittel Ivermectin verschrieben hatte, wurde freigesprochen. Wie es zu diesem Urteil kam, erklärt Anwalt Beneder exklusiv gegenüber auf 1.
2 Kernpunkte, nämlich Beharrlichkeit, anwaltliche Beharrlichkeit, nicht aufgeben. Wir haben Beschwerden eingebracht, wir haben eine außerordentliche Revision eingebracht. Das Verfahren ist raufgegangen bis zum Höchstgericht, wurde dann wieder aufgehoben. Und es ist sogar der Verfassungsgerichtshof befasst worden, der hat sogar eine Bestimmung im Ärztegesetz aufgehoben, betreffend Zusammensetzung des Disziplinarsenats. Wirklich jahrelange Beharrlichkeit einbringender Rechtsmittel, die möglich sind. Und natürlich nicht vergessen, auch ein kampfeswilliger Mandant, der sagt, das möchte er sich anschauen, der lasse das nicht bieten.
Doch der Blick in die Schweiz zeigt ein ganz anderes Bild. Dort wurde der Arzt Dr. Manuel Albert erneut verurteilt, ebenfalls wegen der Verschreibung von Ivermectin. Ihm droht nun eine Geldstrafe von umgerechnet mehr als 30.000 Euro. Doch weshalb gewinnt ein Arzt in Österreich, während sein Kollege in der Schweiz gleichzeitig hart bestraft wird?
Der Sachverhalt ist ein bisschen anders. In meinem Fall, beziehungsweise meines betroffenen Arztes, wurde eine 60er-Packung Ivermectin verschrieben an eine Familie, die darum gebeten haben, wo dann auch gesagt worden ist, wie das einzunehmen ist, die Dosierung. Der Einsatz war erfolgreich, das heißt, also wer heilt, hat recht, ist ein alter Spruch bei den Ärzten, ja. Also das war unser Sachverhalt und der Sachverhalt bei diesem Schweizer Arzt war eben, dass er 7.500 Tabletten importiert hat. Und vielleicht ist auch die Therapiefreiheit anders geregelt in Österreich und der Schweiz. Vielleicht kann man aber mit dem Urteil, das jetzt immerhin ein richterliches Urteil in Österreich ist, noch etwas machen in der Schweiz. Also ich lade ein, den Dr. Albert bzw. den Anwalt, der kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen und vielleicht kann man da im Zuge einer Wiederaufnahme irgendwas machen.
Warum nun mehrere Höchstgerichte Erfolgsurteile in Sachen Corona sprachen, das sehen Sie im vollständigen Interview mit Gerold Beneder unter www.auf1.tv. Das österreichische Bundesheer schult gemeinsam mit dem Bildungsministerium Lehrer in sogenannter geistiger Landesverteidigung. Entsprechende Online-Seminare werden etwa auf der Webseite des Bildungsministeriums beworben. Das Angebot wird dort als ebenso notwendig eingeordnet wie die militärische und zivile Landesverteidigung. Begründet wird die Maßnahme mit den aktuellen Kriegen in Europa, ohne Russland dabei ausdrücklich zu nennen. Wörtlich heißt es, geistige Landesverteidigung versteht sich als nicht-militärischer Beitrag zur Friedenssicherung in einer Welt, in der die Anwendung von militärischer Gewalt auch in Europa weiterhin existent ist. Kritiker sehen in den Seminaren jedoch eine mögliche Militarisierung des Schulunterrichts. Zudem warnen sie. Im Zuge solcher Programme könnten auch Maßnahmen gegen unerwünschte Meinungen ausgeweitet werden. Denn Teil des Konzepts ist es ausdrücklich auch, Zitat, Hate Speech und Fake News effektiv entgegenzutreten. In Berlin könnten bei zahlreichen Einstellungen im öffentlichen Dienst Bewerber mit Migrationshintergrund rechtswidrig bevorzugt worden sein. Darauf deutet ein Gutachten hin, das im Auftrag der Justizverwaltung erstellt wurde. Hintergrund ist das sogenannte Partizipationsgesetz. Es wurde 2021 in der deutschen Hauptstadt eingeführt. Ziel war es, den Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Dieser liegt derzeit bei rund 40% der Bevölkerung. Nach dem Gesetz soll bei gleicher Qualifikation nach Möglichkeit ein Bewerber mit Migrationshintergrund bevorzugt eingestellt werden. Ein externes Gutachten kommt nun zu dem Ergebnis. Diese Praxis ist verfassungswidrig, denn im öffentlichen Dienst darf allein die Qualifikation entscheidend sein. Trotz dieser Bewertung ist bislang keine umfassende Überprüfung der seit 2021 vergebenen Stellen angekündigt worden. Auf Nachfrage von Auf 1 äußerte sich lediglich die Innenverwaltung, Zitat, das Gesetz kann demnach angewendet werden. Alle übrigen Senatsverwaltungen ließen unsere Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Angesichts des Krieges gegen den Iran ist die Aufarbeitung des Epstein-Skandals beinahe in Vergessenheit geraten. Nicht so bei der YouTuberin Michelle Golan. Auf 1 konnte mit der als ein Golan bekannten Influencerin auf der Kinderschutzdemonstration in Berlin sprechen. Im Interview verrät sie, was jeder Bürger gegen rituellen Missbrauch unternehmen kann.
Ja, hier haben wir die erfolgreiche YouTuberin Ayn Golan hier auf der Demo mit Xavier Naidoo. Das war eine sehr emotionale Rede gerade von dir auf der Bühne. Wie geht's dir im Moment?
Boah, ich bin ein bisschen durch den Wind, würde ich sagen. Ich bin sehr emotional aufgeladen. Ich bin auch sehr, sehr gerührt, weil einfach so viele Menschen hier sind, die genau für das wichtigste Thema hier sind, um präsent zu sein, die Stimme zu erheben und zu sagen, ich bin hier für den Schutz unserer Kinder und für jeden Einzelnen, der es hierhin geschafft hat. Heute bin ich unfassbar dankbar. Und ja, das hat mich alles natürlich in Bezug dann auch noch mit dem ganzen Kinderschutzthema einfach gerade ein bisschen durch den Wind gebracht und mich ein bisschen aufgewühlt. Aber es ist alles trotzdem sehr positiv. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Tag heute stattfindet.
Und sagen ja mal, viele Demos würden nicht viel bringen. Das ist jetzt zwar Thema am heutigen Tag, aber wie geht's denn weiter? Was kann man jetzt noch unternehmen, dass es zu einer wirklichen Aufklärung kommt?
Dahingehend bringen Demos auf jeden Fall was. Wir gehen ja auch noch weiter zum Kanzleramt. Und da werden wir auch mal kurz, zumindest symbolisch, eine Rede halten, dass wir uns natürlich auch von der Politik wünschen, dass da was passiert, dass da was gemacht wird. Und ich glaube, irgendwann kann man uns auch gar nicht mehr totschweigen, wenn wir immer und immer wieder Demos veranstalten. Und hier sind ja wirklich sehr, sehr große YouTube-Kanäle, auch Telegram-Kanäle dabei, die aufmerksam machen auf dieses Thema. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen da draußen, die noch gar nicht so da drin sind oder noch nie was davon gehört haben. Und wenn man da immer weitermacht, Demonstrationen macht oder Videos teilt und diese Thematik bespielt, dann kommt es auch bei jedem an. Und da kann man natürlich dann auch Druck bei der Politik ausüben.
Wird das, oder wie ist denn deine Meinung dazu? Wird das zu einem großen Aufwachen kommen, auch hierzulande? Wird das zu einer starken Forderung der Aufklärung kommen? Also befinden wir uns schon im Wandel der Zeit?
Ich glaube, wir befinden uns schon seit ein paar Jahren in diesem Wandel. Jetzt sind natürlich auch diese Epstein-Files rausgekommen. Aber es wird natürlich alles daran gesetzt, auch diese wieder zu vertuschen, was ja viel mehr dafür genutzt werden sollte, auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir Pädophile und satanische Strukturen und Kreise auch in Deutschland haben, ganz klar. Also wir hatten hier gerade eine Kinderpsychologin, Psychotherapeutin, die eben mit den Betroffenen auch zusammenarbeitet und die in erster Reihe diese sexuellen Missbrauchserfahrungen hört und auch weiß, wo genau das stattfindet. Es ist alles so nah an uns dran, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist wirklich einfach nur traurig und gruselig, wenn man mal weiß, wie nah das eigentlich an einem dran ist. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auch durch diese Demonstration heute so ein bisschen den Wandel voranbringen können, weil ewig können sie dieses Thema nicht vertuschen und es kommt auch immer mehr raus und man kann es nicht leugnen, alleine dass Epstein 40 Banken Bankkonten bei der Deutschen Bank hatte, das kann man sich ja auch mal fragen, ob sich mal die Deutsche Bank dazu äußern möchte, warum das okay ist, da einem schon zu der Zeit verurteilten Sexualstraftäter Bankkonten zur Verfügung zu stellen, aber hier in Deutschland einem vermeintlich Rechtsextremen die Bankkonten nach und nach zu kündigen. Also hier wird auch immer mit einem zweierlei Maß gemessen und da muss einfach immer mehr aufgeklärt werden. Und dann denke ich schon, dass dieser Wandel auch passieren wird.
Hat man ja so das Gefühl, dass die Epstein-Files ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind aufgrund des Iran-Konfliktes. Was ist deine Meinung? Ist das ein gezieltes Ableckungsmanöver, was gerade vonstatten läuft?
Ja, denke ich schon. Also es ist ja jetzt so viel direkt nach diesen Veröffentlichung der Files passiert, dann haben wir jetzt Krieg, dann haben wir die überteuerten Spritpreise. Ich habe das Gefühl, da regt sich gerade mehr auf über diese Preise als über die wirklich essentiellen Themen. Und das ist auf jeden Fall eine Riesenablenkung. Das heißt jetzt nicht nur, dass es jetzt gerade ist, diese Ablenkung, die ist schon seit Jahren. Also wir gucken ja jeden Tag aufs Handy und da ist was Neues passiert, da ist was Neues. Und dann haben wir übermorgen schon vergessen, was gestern war, weil immer wieder was passiert. Also wir werden ja schon systematisch immer abgelenkt. Hier ist noch was viel Schlimmeres und da ist was viel Schlimmeres. Und dann verlieren wir auch den Blick zu dem Wesentlichen. Denn Kinderschutz ist immer essentiell, immer wichtig. Und solange das nicht aufgeklärt wird und vor allem kein Schutz geboten wird, ist das Thema auch nicht beendet.
Sagt Michelle Golan, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Auf eins widmet sich auch so wichtigen Themen wie dem Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. Dabei können Sie uns unterstützen über das Spendenformular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.